Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute nicht aus unserem Studio im Office der Plattes Group, sondern von der Motor World. Wir sind nämlich auf unserem Event Familienvermögen in Krisenzeiten und ich hatte heute schon einige tolle Gäste. Mein nächster toller Gast ist Thorsten Töller. Hallo, herzlich willkommen.
Timo, grüß dich.
Hallo. Investor und Gründer der Tierbedarfshandelskette Fressnapf. Das ist ja schon, also das kennt in Deutschland eigentlich jeder, oder?
Wahrscheinlich jeder, der ein Tier hat zumindest.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Thorsten, wenn du auf den Aufbau und die internationale Entwicklung von Fressnapf zurückblickst, welche grundlegenden Erfolgskriterien waren denn aus deiner Sicht, ich sage mal, entscheidend, um ein Unternehmen dieser Größe auch dauerhaft und grenzüberschreitend erfolgreich zu führen?
Also ganz am Anfang war ganz viel jugendlicher Leichtsinn dabei, denn sich mit 50.000 D-Mark von den Eltern geliehen, ich sag mal, in so ein Abenteuer zu stürzen, was ich in den USA gesehen habe, also PetSmart, also Pet-Supermärkte in den USA, Handtierbedarfsmärkte in den USA, und sich dann da reinzustürzen mit 23, wurde gerade 24 Jahren, ist sicherlich ein bisschen mit jugendlichen Leichtsinn verbunden und mit der Wahrheit, dass ich wahrscheinlich angestellt nicht zu beschäftigen bin und Unternehmer werden musste und irgendwie auch von zu Hause ein Unternehmergehen mitbekommen habe. Ich bin ja im Supermarkt meiner Eltern aufgewachsen, groß geworden, kann man nicht sagen, ich bin ja nicht so groß geworden. Und an der Stelle war klar, ich werde Unternehmer und jetzt hat mich die Idee irgendwie angezündet, Heimtierbedarfsmärkte zu machen, Fressnapf zu machen. Ich hatte selbst auch mal Tiere zu Hause. Liebe Tiere. Wir haben ja heute, ich sag mal, neben drei Kindern habe ich vier Hunde und drei Katzen und vier Pferde und jede Menge Kois. Also wir sind halt eine tierliebe Familie letzten Endes. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Und das, als ich dann zurückkam aus den USA, da hat mir natürlich jeder in Deutschland gesagt, dass das keine gute Idee ist, das braucht in Deutschland keiner, damit kannst du auch nie Geld verdienen. Und als junger Mensch, wenn du an so eine Idee glaubst, glaube ich, machst du es vielleicht sogar erst recht.
Ja.
Und dann habe ich das versucht und fast hätten die gesagt haben, das braucht keiner, recht gehabt, denn ich war, also die ersten Jahre waren schon total mühsam. Ne? Also ich habe jeden Kunden mit Namen begrüßen können, es waren nicht so viele. Und an der Stelle habe ich dann relativ schnell erkannt, was ich an Fehlern gemacht hatte. Das Sortiment war zu klein, was für Deutschland typisch ist. Die Preise waren nicht aggressiv genug, also nicht günstig genug. Und am Ende hatte ich zu wenig Marketing gemacht, mich zu wenig bekannt gemacht.
Ja.
An der Stelle.
Gut, das war ja auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Es war vor Social Media und so weiter. Ne?
Genau, aber damals gab es ja trotzdem Marketing, Zeitungsanzeigen und Flyer und Handzettel und sowas. Ne? Und da war ich eigentlich zu wenig aggressiv an der Stelle. Ja, hatte den ersten Markt und das war haarscharf, dass ich da nicht pleite gegangen bin. Und habe dann irgendwann die Fehler behoben, Sortiment vergrößert, ein bisschen in Marketing investiert, da sehr preisaggressiv gewesen. Dann habe ich die Kundenzahl verdoppelt und verdreifacht, konnte den zweiten Markt eröffnen. Dann kriegte ich aber keine Kohle mehr. Ne? Venture Capital oder sowas gab es ja damals, oder Private Equity gab es ja damals noch nicht. Und dann war so dieser erste Milestone, eigentlich mit dem Geld anderer Leute zu wachsen, also Franchise-Partner ins Konzept mit aufzunehmen. Ne? Und das ist etwas, wenn du jetzt keine fertigen Konzepte, keine Handbücher, keine IT-Systeme und sowas hast, aber du hast eine gute Idee, ein gutes Branding, ein gutes Ladenlayout, dann kannst du schon mit selbstständigen Unternehmern, die sehr unternehmerisch in ihrem Laden stehen, kannst du sowas schon groß machen und hochziehen.
Ja.
Und da hat es eben immer 5 Jahre gebraucht, um 50 Läden zu machen, ne, mit den Franchise-Partnern. Und dann haben wir jedes Jahr 50 Läden gemacht. Also 1990, am 18. Januar, ist der erste Laden entstanden. 5 Jahre später hatten wir 50 Läden. Aber dann haben wir ab 96 dann jedes Jahr 50 Läden gemacht. Das alles überwiegend auch mit Franchise. Und das machen wir bis heute sehr gut.
Ne? Wie viele Läden gibt es denn?
Also wir haben jetzt etwas über 2.800 Läden in 15 Ländern. Und in Deutschland sind es rund 1.000 Läden und von den 1.000 Läden sind rund 800 Läden Franchise-Partner-Läden. Mhm. Ne? Und damit sieht man, dass wir also ein sehr erfolgreiches, sehr partnerschaftliches Franchise-Modell geschaffen haben, was bis heute super erfolgreich ist für uns und für die Franchise-Partner. Es gibt ja bei uns den Spruch, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Also man muss einfach fair und sehr partnerschaftlich mit den Franchise-Partnern umgehen. Und dann ist das wirklich ein gutes Konzept, was wir bis heute gepflegt haben, noch in Zukunft weitermachen werden.
Im Supermarkt deiner Eltern, davon hast du wahrscheinlich so ein bisschen dieses Unternehmertum.
Ich habe Taschengeld da verdient und habe ein bisschen Unternehmertum mitgekriegt und ein bisschen Handel mitgekriegt. Ja. Und das konnte ich jetzt übersetzen auf die Tätigungsbranche, ne? Klar.
Und dann warst du in den USA, da kam dann die Idee und dann warst du auch risikobereit.
Ja, und leichtsinnig.
Das alles. Und leichtsinnig, ja, es braucht auch ein bisschen Leichtsinn wahrscheinlich.
Und Mut, bis heute.
Das ist schon auch krass, oder? Wenn man dann darauf zurückblickt, wie du angefangen hast mit dieser Idee und was es heute ist.
Ja, man könnte jetzt ja sagen, ich hatte mal die Vision, 1000 Läden zu haben, das ist ja Quatsch. Ich hatte mal die Vision, ein paar eigene Läden zu machen. Dann hat am Ende das Schicksal zugeschlagen und dann kam die Idee des Franchising und dann hat man Learning by Doing als junger Mensch irgendwelche Wege gefunden. Ich glaube, am Ende habe ich jeden Fehler gemacht, die meisten nur einmal und habe dann gelernt, schnell gelernt, immer wieder gelernt. Und dann ist es größer geworden. Die nächste Stufe, der nächste Milestone oder der nächste Regelbruch war am Ende dann international zu gehen. Das heißt, dann kam dann aus Österreich, aus der Schweiz, aus anderen Ländern, kamen dann Leute, die sagten, Mensch, was der Toller da macht mit den Tierfutterbuden, mit Fressnapf. Das könnte auch in Österreich funktionieren. Und dann haben wir dann Joint Venture in den anderen Ländern gegründet, haben dann die Internationalisierung gemacht. Jetzt wollte aber in Österreich keiner Franchise-Partner bei einem Deutschen werden. Also haben wir eigene Läden gemacht und damit eben ein Filialsystem aufgebaut. Letzten Endes haben wir dann gesehen, wir können Franchising gut, aber wir können auch filialisiert mit eigenen Läden Systeme und Länder gut fahren und haben das dann weiter ausgebaut und sind dann eben international nach und nach und nach in die Länder gegangen und haben auch ein paar Akquisitionen gemacht. Ja, und das war so dieser zweite große Regelbruch.
Je erfolgreicher und größer man wird, desto, kann ich mir vorstellen, einfacher ist es ja auch. Man hat das ja alles schon mal irgendwie gemacht.
Ja, und man kriegt auch mehr Zulauf von Partnern und so. Ne? Irgendwann, wenn es einmal gut läuft, kannst du den Erfolg manchmal auch nicht so richtig verhindern, glaube ich.
Ja.
Also musst du schon viele Fehler machen, dass es dann nicht weiterläuft. Wenn du so eine Grundidee hast, wo man sagt, zwischen den kleinen Zoogeschäften und dem Lebensmittelhandel ist eben Fressnapf mit großen Flächen, attraktiven Flächen, gutem Merchandising, guten Preisen, riesen Sortiment, ist so dieser, man sagt ja Category Killer, ne? Also zwischen den kleinen Zoogeschäften und wir haben schon die ganze Zoobranche damit verändert am Ende des Tages, denn die anderen, die Zoogeschäfte gemacht haben, die damals eben klein und eher schmuddelig waren, die haben natürlich auch große Flächen gemacht und so ist der Wettbewerb entstanden und später kam dann online dazu. Ne?
Genau, ja klar, ist ja natürlich ein Riesending online, ne? Kann ich mir vorstellen.
Und die nächste Stufe war dann am Ende in der Wertschöpfungskette. Wir waren jetzt ja Einzelhändler mit Standorten in der Wertschöpfungskette, eigene Zentrale zu bauen, den Großhandel auszuschalten, die ja Marge in dem Weiterverkauf von uns hatten, ne? Dann in Asien den Import selbst zu machen, ein eigenes Office in Hongkong zu haben oder in Asien zu haben, Büros zu haben und den Import zu machen, weil ja Großteil des Zubehörs aus Fernost kommt. Und dann haben wir das gemacht, haben dann in der Wertschöpfungskette, das waren so die nächsten Stufen, die nächsten Jahre, stark an der Eigenmarke gearbeitet, also an unseren Real Nature, Wilderness, Select Gold, Medica, Moments und vielen, vielen, vielen anderen Marken, Premiere und so, Multifit, die wir haben, weil diese Marken gibt es natürlich exklusiv bei uns. Wir haben dann eine gute Marge und gleichzeitig haben wir eine gewisse Exklusivität, also wenn die Kunden und damit die Tiere diese Produkte lieben, dann kommt man die eben auch bei uns kaufen, weil es sie nirgendwo anders gibt. Und das war sicherlich nochmal ein wichtiger Meilenstein für uns an der Stelle. Ja, und der nächste Schritt, um es dann größer zu machen, war dann sicherlich das Online-Business. Was war am Anfang sehr mühsam. Wenn du stationärer Händler bist, ist das gar nicht so einfach, was am Anfang sehr mühsam war.
Am Anfang heißt, wann?
Wir haben schon mit dem ersten Online-Shop 1990 begonnen, haben ein paar Millionen versenkt, haben das Ding wieder eingestellt. Haben es ein paar Jahre später wieder gemacht und haben es jetzt skaliert, machen jetzt auch rund 500 Millionen online, also gar nicht so klein mehr, von einem Außenumsatz, der bei knapp unter 5 Milliarden ist. Wenn du Consumer Sales nimmst, mit den Franchise-Partnern, mit allem drum und dran, die konsolidieren bei uns in der Bilanz nicht, aber ich sag mal, das ist so ein bisschen der Wert nach draußen und haben dann eben diesen Online-Kanal und damit diese Omnichannel-Proposition, also das Thema, den Kunden mit Top-Produkten und guten Preisen über alle Kanäle zu bedienen. Das war am Ende des Tages die Zielsetzung. Und da sind wir heute einen ganzen Schritt weiter. Da arbeiten wir noch weiter dran. Ja. Und das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die Geschichte von Fressnapf bis heute, bis 2813 Läden sind es per heute und über 20.000 Mitarbeiter.
Der Name Fressnapf, der kam von dir dann? Oder?
Ja, ich bin aus den USA wiedergekommen und hatte überlegt, was für einen Namen könnte man nehmen. Und dann habe ich so einen Hund und eine Katze mit so einem Napf gescribbelt und das zum Fressnapf genannt. Jetzt kann ich nicht gut zeichnen. Da hat dann nochmal ein Grafiker drüber geschaut. Und das war so dieser erste Napf, den es damals gab. Ja, das war natürlich der Name Fressnapf. Mit diesem Napf war natürlich schwierig internationalisierbar.
International, ja.
Gehen wir nach Frankreich mit dem Namen Fressnapf, schwierig. Ja, und dann haben wir also am Ende des Tages heute mehrere Namen, die wir einsetzen. Fressnapf, Maxizo, dann haben wir Acapens und Italien dazu gekauft. Haben aber immer dieses selbe Logo, dieses selbe Piktogramm. Dieses Smiley, dieses Grüne aus dem Hund- und Katzengesicht. Haben den Napf irgendwann schweren Herzens nach über 30 Jahren mal revitalisiert und weggenommen. War schon eine kleine Revolution, aber heute sind wir mit unserem Design, Corporate Design, wie man sagt, sehr zufrieden.
Du bist auch schon lange Unternehmer und hast wahrscheinlich auch schon einige auch politische Krisen und so weiter mitbekommen. Auch aktuell ist es ja so, viele Unternehmer erleben, ja, ich sag mal, eine Verdichtung von Regulierung, Bürokratie und politischer Unsicherheit. Wie gelingt es denn aus deiner Erfahrung, in solchen Zeiten strategische Klarheit zu bewahren?
Also jetzt haben wir einen Vorteil, muss ich fairerweise sagen. Unser Markt, der Heimtiermarkt, ist relativ resilient.
Ja.
Das heißt, ich sag mal, die Menschen sparen nicht sofort an ihren Tieren. Mhm. Die Tierhaltung ist gestiegen, ne? auch durch Corona gestiegen letzten Endes.
Ja.
Bei Preissteigerungen gibt es nicht sofort ein Downtrading. Also ein relativ resilienter Markt. Wir haben im Moment keinen Rückenwind, aber ich sag mal, der Markt wächst im Moment nicht, aber der Markt ist zumindest stabil. Und wenn wir dann nur leicht wachsen, reden wir schon von Krise letzten Endes. Ist aber natürlich keine Krise. Und natürlich macht uns die Regulatorik insgesamt super zu schaffen. Ich sag mal, ist natürlich völlig bekloppt, was wir an DSGVO oder was wir an Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz oder an Nachhaltigkeitsthemen hier aufgebürdet bekommen, ist natürlich komplett sinnlos. Jetzt versucht ja die EU das Ganze, nämlich mal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, zu entschärfen und sagt jetzt, für Unternehmen mit weniger als 5.000 Mitarbeitern gilt es nicht, für Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern gilt es. Ja, entweder ist ein Gesetz richtig, dann ist es für alle richtig, oder ist falsch, dann ist es für alle falsch. Ja? Und jetzt sollen große Unternehmen diesen Blödsinn machen, ja? und kleine Unternehmen oder mittlere Unternehmen, 5.000 Mitarbeiter ist ja nicht klein, müssen es nicht. Und damit haben wir natürlich wieder einen Wettbewerbsnachteil letzten Endes. Und das kannst du eigentlich keinem erklären. Und das Problem ist natürlich diese Bürokratisierung und diese Staatsquote, die wir bei Füst eben auch gesehen haben, hier in der Präsentation, ist natürlich genau der falsche Weg. Ne? In Unternehmen, wenn nicht genug Geld da ist, also wenn du nicht genug Umsatz und damit nicht genug Ertrag machst, musst du sparen, musst du dich immer wieder anpassen, musst du dich organisatorisch auch neu erfinden,
absolut,
auch vom Businessmodell her neu erfinden. Und Europa und der Staat tut das nicht. Ja, und damit kommen wir natürlich in der Sackgasse letzten Endes, dass die Staatsausgaben immer höher werden, die Einnahmen irgendwann, weil es wirtschaftlich nicht mehr rund läuft, wegbrechen und wir am Ende des Tages sind wir einen Leitgedanken in Deutschland haben, ein Leitbild in Deutschland haben, was ich nur schwer erträglich finde letzten Endes.
Ja.
Nämlich so diese Abkehr vom Leistungsgedanken und dieses Märchen vom anstrengungslosen Wohlstand. Ja? Also Gleichheit ist, ich habe eine Stiftung für Bildung mitgegründet, Gleichheit ist, also Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Gerechtigkeit ist, dass wir jedem eine gute Ausbildung geben und dann kann jeder aus seinem Leben was machen. Ja, aber Gerechtigkeit ist nicht, alle gleich zu behandeln und allen gleich viel Kohle zu geben.
Absolut, ja.
Und ich sag mal, das ist schon etwas, was mich schon sehr nervt, ehrlicherweise, weil wir so natürlich nicht aus dieser Krise rauskommen, wo wir im Wettbewerb mit anderen Nationen stehen, die am Ende einfach mehr leisten und mehr Arbeit und mehr, bereit sind, mehr zu tun.
Also ja, so hast du gerade gesagt, ne, die Abkehr vom Leistungsgedanke, aber das ist ja gerade generell so, also generell so das Narrativ, ne? Das ist ja jetzt nicht nur in der Wirtschaft oder keine Ahnung, das geht ja schon los mit, wir schaffen, jetzt mal blöd gesagt, wir schaffen die Bundesjugendspiele ab, weil, ne, das ist ja
genau. gerade weil ja Urkunden und Preise und Pokale dazu führen, dass sich jemand benachteiligt fühlt und dann frustriert ist. Das ist natürlich völlig falsch. Ja, und
aber steht unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung.
Ja. Wir machen viel Blödsinn unter solchen Deckmänteln. Und am Ende des Tages ist ja die Frage, kommt Wohlstand aus Arbeit und Anstrengung oder kommt Wohlstand aus staatlicher Umverteilung? Und das geht ja nicht lange gut. Und das ist ein bisschen das Problem, was ich habe. Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland schon die Chance, wenn wir wirkliche Reformen hätten. Ja, und eigentlich wissen wir alle, was zu tun ist. Wir hätten in Deutschland schon die Chance, die Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen. Ja, und ich bin bereit, meinen Anteil da zu leisten. Und ich zahle ja auch Steuern und mache das ja auch alles. Aber am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir dazu kommen, dass wir den Menschen die Wahrheit sagen. Dass wir den Menschen die Wahrheit sagen, unser Sozialsystem ist so nicht mehr finanzierbar. Ja? Die Rente ist so nicht finanzierbar, logisch. Wenn die Menschen älter werden und dabei immer weniger arbeiten. Und ich sag mal, wenn wir die niedrigste Wochenarbeitszeit haben und gleichzeitig viel Urlaub haben und gleichzeitig aber in Europa auch noch mit die höchste Krankenquote haben. Ja? Und dann darüber diskutieren, dass dieser eine Karenztag nicht politisch durchzusetzen ist, dann ist halt was schief in Deutschland. Und wahrscheinlich, Veränderung passiert ja immer aus Lust oder Leid. Ja. Ja, und wahrscheinlich müssen wir erst noch mehr leiden, bevor wir dann wirklich Veränderungen zulassen. Mir wäre es viel lieber, wir würden, ich sag mal, ein bisschen vorausschauend agieren und die Dinge, die notwendig sind, die sowieso notwendig werden, dass wir die ein bisschen früher machen, und damit die Kurve ein bisschen abfedern.
Aber klar, da spricht natürlich der Unternehmer aus dir. Du bist halt Unternehmer durch und durch.
Aber was ist denn Deutschland? Deutschland ist ja nichts anderes wie, ich sag mal, ein großes Unternehmen. Super komplex, ich weiß das alles. Ja. Aber da muss man eben unternehmerisch dran gehen. Ja. Und das ist ein bisschen das, was mir fehlt. Ja.
Und ganz oben ansetzen.
Ganz oben ansetzen. Und ich meine, warum brauchen wir die ganzen Bundesländer, 16 Bundesländer, ein Bundesland wie Bremen, warum brauchen wir Bundesrat, Bundestag, warum brauchen wir immer mehr Abgeordnete? Ja, das sind ja alles Themen, wo man im Prinzip die Staatsquote ein Stück zurückfahren könnte, aber es wird natürlich nicht passieren, weil man sich ja nicht selbst wegrationalisiert.
Ja, genau, aber da könnte man sich ja auch ein Beispiel an anderen Ländern oder anderen Konzepten nehmen auch. Ne? Du hast vorhin mal Corona angesprochen, das war ja für viele Branchen eine absolute Katastrophe. Wie war das bei euch? War das ein Booster oder war das langsam?
Die Menschen waren mehr zu Hause, die Menschen konnten nicht mehr so viel reisen, konnten nicht so in Restaurants gehen. Die Menschen haben sich mehr mit ihren Tieren beschäftigt und die Menschen haben auch neue Tiere sich angeschafft.
Ja.
Und deshalb ging es uns in Corona, obwohl es schwerer war, das zu managen. Ja. Auch bei den Lägern oder so, da haben ja viele Menschen gearbeitet. Das war jetzt nicht einfach, das Geschäft operativ aufrechtzuerhalten, aber umsatztechnisch war es ein Booster letzten Endes. Ja. Und ehrlicherweise haben wir damals den Fehler gemacht, immer neue Leute einzustellen und die Verwaltung auch ein Stück weit aufzublähen. Ne. Wir haben gerade über den Staat gesprochen und haben danach, also nach Corona dann, weil es viel weniger Neutierhalter gibt letzten Endes, auch Gegenwind bekommen und mussten da auch unsere Strukturen wieder anpassen und mussten auch ein Stück weit die Zentralgröße, das Headquarter ein bisschen zurückfahren. Und das sind eben Themen, die du unternehmerisch anpassen musst.
Natürlich, letzten Endes. Das ist ja auch ständig.
Aber das müsstest du beim Staat eben auch.
Absolut. Du hast auch gesagt, dass ihr euch auch immer wieder neu erfunden habt und erfinden musstet. Und Fressnapf ist ja stark gewachsen und hat sich eben immer wieder neu erfunden. Von Eigenmarken über E-Commerce bis hin zu integrierten Dienstleistungen. Wie wichtig ist denn Innovationsfähigkeit für ein Unternehmen gerade in Zeiten der Krise?
Also ich sag mal, wenn wir mal langfristig schauen, dann sind wir ja heute jemand, der Produkte über alle Kanäle letzten Endes verkauft und das exzellent machen will. Und da arbeiten wir tagtäglich mit über 20.000 Mitarbeitern hart dran. So. Mhm. Was ist denn die nächste Welle? Die ganzen Tiere, die man sich in Corona angeschafft hat, vor ein paar Jahren, werden jetzt älter.
Ja, richtig.
Das Thema ältere Hunde und Katzen, Longevity, also Langlebigkeit, das ganze Thema Health, also Gesundheit, ist halt das Top-Thema, was nicht nur bei Menschen, wir werden immer älter, der älteste Hund ist, by the way, 32 Jahre alt und die älteste Katze 38. Das wissen ja die meisten nicht. Ja, genau. So. Und dann siehst du, was da im Gesundheitsbereich, sei es am Ende Produkte, sei es Supplements, sei es Ernährung, sei es Diäten, ja, sei es aber auch Arzneimittel, ja, sei es aber auch ein digitalen Wett zum Beispiel, ja, was da auf der Gesundheitsseite passiert. Und da wollen wir eben so ein Ökosystem bauen, wo wir sagen, wir wollen eben neben dem Produktverkauf, ja, wollen wir eben auch, ich sag mal, die beste Beratung bieten bis hin zu Gesundheitsthemen, die wir adressieren wollen. Und das wird so der nächste Schritt sein für die nächsten Jahre, wo wir glauben, dass wir eben profitabel, gesund, mit überschaubarem Risiko weiter wachsen können. So, das ist ja die unternehmerische Vision.
Absolut. Also es geht ja auch immer weiter, ne? Ja. Es kommt immer was Neues.
Und das kann man dann ergänzen wieder. Also da haben wir dann einen digitalen Wert, dann haben wir vielleicht irgendwann das Thema Pharmazie und Arznei, ja. Dann haben wir irgendwann vielleicht nochmal Versicherungen und da kann man es ja immer weiter im Ökosystem ausbauen letzten Endes. Wir müssen immer nur so sehen, dass wir so einen Schritt nach dem anderen machen und nicht alles auf einmal versuchen. Mm, ja. Das, was dann auch wirklich richtig gut machen.
Werte. Klare Werte. Was für eine Rolle spielen klare Werte für so die langfristige Stabilität eines Unternehmens? Also
ja,
eben, ihr habt ja auch Werte etabliert, ne? Verantwortung, ja. Tierwohl und so weiter.
Ja, ja. Aber Werte, was sind Werte? Ne? Werte, die Gesamtheit aller Werte bilden ja eine Kultur. Eine Kultur eines Unternehmens. Und Arnold hat ja eben gesagt, Kultur ist wie, kannst du nicht managen, das ist wie ein Pudding an die Wand nageln, ja, der hält halt leider auch nicht, sondern Werte und damit Kultur kannst du nur vorleben.
Korrekt,
Und diese Werte wie menschlich verlässlich, ja, ich sag mal, das sind schon Themen, wo du Vertrauen aufbaust.
Ja.
Ja? Und du kannst Kultur halt schnell zerstören. Und du brauchst lange, bis du eine gute Unternehmenskultur, ein Great Place to Work, aufgebaut hast.
Ja.
Ja? Und das ist sicherlich was, wo du immer wieder darauf achten musst, denn am Ende willst du ein Great Place to Work haben. Wir haben eine gute Passion, einen guten Purpose, happier pets, happier people. Also die Tiere machen die Menschen glücklich, das wissen wir. Und unsere Mission ist ja, wir geben alles dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser, glücklicher zu machen. Und dafür brennen die Mitarbeiter. Und die meisten unserer Mitarbeiter haben möglicherweise Tier.
Ja,
also die können das halt nachvollziehen. Und die haben schon einen Reason Why, einen Purpose. Ja, die haben schon Spaß, bei Fressab zu arbeiten. Nicht jeden Tag, nicht immer, aber überwiegend schon. Und da muss man gucken, dass man eine gute Kultur pflegt, weil man dann am Ende motivierte Mitarbeiter und auch so eine Extrameile hinkriegt. Ja, und das musst du eben hinkriegen, auch in Phasen, wo das Geschäft mal Rückenwind hat, aber auch in Phasen, wo das Geschäft mal Gegenwind hat und du organisatorische Änderungen vornehmen musst. Und das ist halt die Aufgabe eines Unternehmers, glaube ich.
Ja, absolut,
ja. Und das ist sicherlich eine der Kernaufgaben im Top-Führungskreis und wenn du Inhaber bist von so einem Unternehmen. Und das ist etwas, was mir besonders wichtig ist.
Fressnapf ist ja ein internationales Unternehmen und auch hier auf unserem Event sprechen wir ja ganz viel über internationale Strukturen, globale Mobilität und auch die Verantwortung von Unternehmerfamilien. Welche Herausforderungen siehst du denn für Familienunternehmer, wenn wir heutzutage eben Unternehmen, Vermögen und Familien zunehmend so international aufgestellt sind?
Um international erfolgreich zu sein, jetzt sind wir Händler, wir haben immer Läden und Logistikzentren und auch ja, regionale Sortimente. Um international erfolgreich zu sein, war es in den Anfangsjahren nämlich schwierig herauszufinden, was zentral und was lokal geht. Wenn du willst, zentral Synergien in der Eigenmarke, im Einkauf, in IT, in anderen Themen, willst du viel zentral steuern, ja, um diese Synergien nicht zu verschenken. Und da haben wir eine Zeit lang den Fehler gemacht, dass wir die Accountability, also die Verantwortlichkeit der P&L, nicht in den Ländern hatten. Das heißt, die Länder konnten nicht genug entscheiden, um Verantwortung für ihre Bilanz und für ihre G&V zu haben. Und weil wir ihnen in der Zentrale sehr, sehr stark reingeredet haben. Also wir waren sehr zentral, was daran lag, dass wir vor 5 Jahren noch 70% des Umsatzes in Deutschland gemacht haben. Und dann ist ja Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachig, war dann schon 80% des Umsatzes. Heute ist Deutschland aber 35% des Umsatzes, weil die anderen Länder so aufgeholt haben. Und wir haben auch eine große Akquisition in Italien gemacht, Aqua Planet gekauft, den Marktführer. Und dadurch hat sich das Gewicht verschoben. Und was wir jetzt gemacht haben im Organisationsmodell, in so einem Target Operating Model, ist, dass wir den Ländern eben Full Accountability für die PDL gegeben haben. Ja. Und versuchen jetzt auf eine gute Art über eine Matrix-Organisation in Teamwork das Headquarter und die Ländergesellschaften, die viel größer geworden sind, ja. Ja, und viel eigenständiger geworden sind, die so zu verbinden, dass wir die Synergien eben nicht wegschenken und trotzdem die volle Verantwortung eben in den Länderorganisationen haben. Und da sind wir jetzt einen neuen Weg gegangen, aber das geht ganz gut. Und ich glaube, dass das das Erfolgsmodell ist. Das haben wir am Anfang falsch gemacht. Ja, und ich glaube, dass wir das jetzt viel, viel besser machen, als was die ersten, naja, ich sag mal, 10, 15 Jahre gemacht haben.
Du hast in unserem Gespräch ein paar Mal gesagt, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht und das haben wir falsch gemacht. Wie wichtig ist es denn, auch als Unternehmer Fehler zu machen?
Ich glaube, ich habe es alle gemacht, die meisten nur einmal. Aber sag mal, vom Grundsatz her ist es doch so, wenn du viel entscheidest, ja. Ne, das ist ja das, was ich in der Politik so bemängel, wenn du viel entscheidest, dann wirst du ja nicht immer richtig entscheiden. Ja? Ich glaube, ja, man muss gut fundiert schnell entscheiden, und dann relativ schnell wieder schauen, ob was funktioniert und es dann wieder wegnehmen, zurücknehmen. Ja? Eben. Und vielleicht zwei Dinge, wenn das Unternehmen wächst, work with the best, dann musst du gucken, dass du eben die richtigen Kompetenzen an den richtigen Stellen hast. In dem kleinen Unternehmen ist das völlig anders, da hast du mehr Allrounder, in dem großen Unternehmen hast du mehr Spezialisten, in dem ganz großen Unternehmen hast du Spezialisten, die auch ganz anders qualifiziert und bezahlt werden am Ende des Tages. Und dann kannst du auch nicht mehr davon ausgehen, dass du selber als Inhaber, ja, und ich bin ja vom Gründer zum Mädchen für alles, zum Geschäftsführer, zum CEO eines großen Unternehmens, zum Chairman den Weg gegangen. Und dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du selber die Entscheidung noch treffen solltest, sondern dann musst du ja schauen, dass du in der Komplexität, schau mal, Leben, Online-Business, Omnichannel, alle möglichen Touchpoints zum Kunden, die ganzen Länder drumherum. Das ist ja super komplex. Ja. Und du kannst ja ein so komplexes System nur managen, indem du dezentral Menschen Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten gibst. Ja. Und da musst du halt lernen, dass du eben viele Entscheidungen eigentlich gar nicht mehr selber treffen solltest, sondern den Menschen vertraust.
Vertrauen.
Ja, genau. Und dann bist du wieder bei Vertrauen. Und dann kann so ein Ding auch größer werden und fliegen. Und wenn du als Unternehmer immer noch meinst, dass du die hellste Piazza auf der Torte bist, sozusagen, dann, glaube ich, bist du falsch gewickelt. Ich suche mir immer Leute, die Dinge besser können wie ich. Und ja. Das Einfache dabei ist, im Managementbereich tust du das selten, weil die könnten an einem Stuhl sägen. Bei mir ist das anders, ist mein Unternehmen, kann mir eh keiner wegnehmen. Ja. Also kann ich auch Leute suchen, die Dinge besser können wie ich.
In welcher Position hast du dich am wohlsten gefühlt?
Ich sag mal, die Zeit, wo ich mit ein paar Franchise-Partnern jeden Monat auf einer Bierkiste gesessen habe und keine Kohle hatte und nichts verdient hatte, war eine der schönsten Zeiten. Mhm. Ja, und die Zeit, wo ich dann wirklich Geschäftsführer wurde und reinwuchs und das Unternehmen größer wurde, war schön. Und jetzt ist die Zeit, wo ich das Unternehmen unabhängig von mir mache. Wir haben einen neuen CEO, wir haben einen neuen CFO, wir haben ein neues Board. Ist auch wieder eine schöne Zeit. Ich glaube, ich habe immer dann meine Position geändert, wenn ich erkannt habe, dass es Zeit ist, ich sag mal, anderen mehr Verantwortung zu übergeben, wenn es Zeit ist, weil ich andere Lebensziele habe. Ich werde jetzt dieses Jahr 60, ich möchte schon jetzt einen Schritt zurückgehen. Es ist genau dieses Jahr, wo ich diesen Schritt zurückgehe. Und ich habe ja meine Kinder, meine Frau in viele, viele Jahre im Aufbau von Fressnapf, das sind jetzt 36 Jahre, immer viel auch vernachlässigt, die haben auch hier und da mal leiden müssen. Und vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und es ist, glaube ich, auch nicht zu spät, mich damit zu beschäftigen. Also von daher wäre das so ein Lebensziel. Ich habe auch ein paar sportliche Themen, die ich noch machen will. Also von daher würde ich mal sagen, ich werde immer Unternehmer bleiben. Ich werde immer nah Fressnapf mit meinem Baby sein. Yeah. Und ich werde immer viel arbeiten, aber vielleicht nicht mehr 6 Tage rund um die Uhr.
Steigen deine Kinder auch mit ein ins Unternehmen oder sind die...
Also die sind jetzt 24, 23 und 16. Und am Ende des Tages muss man das mal sehen. Ja. Meine Hypothese war immer, warum sollten die das wollen? Das ist jetzt kein Walk in the Park, ja, mit über 20.000 Mitarbeitern und dieser Komplexität. Warum sollten die das wollen? Und zunächst einmal steht ja in unserer Familienverfassung auch, dass sie sich außerhalb von Fressnapf oder außerhalb der Familien Unternehmen am Ende bewähren müssen. Und deshalb war die Hypothese immer, dass sie das nicht sollen und wollen. Und wenn dann irgendjemand kommt und lautiert schreit und sich qualifiziert hat, dann kann man das nur mal überlegen. Aber im Moment fahre ich das Unternehmen mit einem super qualifizierten Fremdmanagement, die viele Dinge viel besser können wie ich.
Deine Kinder sind ja unter anderem 23 und 24, also so alt, wie du damals warst, als du die Idee mit Fressnapf hattest und Fressnapf gegründet hast.
Ja.
Wenn jetzt eines deiner Kinder kommen würde und sagen würde, gib mal 50.000 Euro, ich möchte...
Also das und das eins der Kinder ist gekommen und sagt, ich will jetzt im Immobilienbereich was machen, gib mir mal ein bisschen Code, ich will das mal versuchen.
50.000 reichen
nicht mehr, aber dann haben wir genau das gemacht. Die sollen sich jetzt ausprobieren, die sollen gucken, für was die Leidenschaft haben, weil am Ende ist ja nicht wichtig, dass die mir nachfolgen. Ich kann das auch mit guten Managern führen. Am Ende ist wichtig, dass sie etwas finden, wofür sie Leidenschaft entwickeln.
Sehr schön. Hast du ein Lieblingstier?
Also am Ende bin ich immer mit Hunden aufgewachsen.
Okay.
Meine Tochter liebt die Katzen, ja. Also bei mir sind es die Hunde.
Vielen Dank, Thorsten, für das schöne Gespräch. Danke, dass du hier in unserem Podcast warst, dass du hier auf unserem Event bist.
Hat Spaß gemacht, danke dir.
Ja, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos, News und Podcasts gibt's online auf wikipedia.plattes.net.